Seit heute wird an allen deutschen Landesgrenzen verstärkt kontrolliert. Allen Protesten aus den Nachbarländern zum Trotz. Angedroht und von vielen befürchtet wird ein Dominoeffekt, dass nämlich genau wie Deutschland umliegende Länder ihrerseits die Grenzen dicht machen. Das Dublin-Verfahren und in Teilen auch das gerade erst beschlossene europäische Asylrecht stünden damit vor dem endgültigen Aus. Und es geht dabei um noch mehr. Denn nur vordergründig geht es um die Begrenzung von Migration. Im Kern geht es um den Fortbestand des individuellen Asylrechts. Und damit auch um den Zusammenhalt und Fortbestand der EU und deren Werte. Vielleicht griff der Kanzler deshalb zum Hörer, um in einer Art Telefondiplomatie die Nachbarn zu beruhigen. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Alleingänge, Deutschlands neuer Weg in die Asyl- und Migrationspolitik, so der Titel unserer Sendung. Und ich begrüße sehr herzlich hier im Studio Lena Dupont, Mitglied des Europäischen Parlaments für die CDU und innenpolitische Sprecherin der EVP-Fraktion im Parlament. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Erik Marquardt, ebenfalls im Europäischen Parlament für die Grünen, mit den Schwerpunktthemen Flucht, Migration und Menschenrechte. Herzlich willkommen auch für Sie.
Hallo.
Frau Dupont, ab heute wird, ich habe es eben gesagt, an den Landesgrenzen in Deutschland rundherum stärker kontrolliert. Was die Bundesinnenministerin Nancy Faeser lange nicht wollte, wird jetzt doch umgesetzt. Ist das aus Ihrer Sicht der entscheidende Schritt aus der Migrationskrise?
Ich glaube, zunächst einmal muss man an der einen oder anderen Stelle noch mal so ein bisschen den Blick darauf werfen, warum sind wir überhaupt in der Situation? Warum ist es überhaupt dazu gekommen, dass es zu solchen Maßnahmen, dass die Innenministerin solche Maßnahmen zieht und ankündigt? Und das hat etwas damit zu tun, dass wir ja schon seit einigen Monaten auch darüber hinaus eine durchaus angespannte Situation haben, was Kapazitäten in Deutschland angeht, was Unterbringung, Versorgung und so weiter und so fort angeht. Und tatsächlich würde ich jetzt als Europapolitikerin auch ganz klar sagen, das ist nicht das Mittel, das ich mir wünschen würde, ganz klar. Gleichzeitig aber ist es eben auch ein bisschen Ausdruck dessen, dass wir nach Möglichkeiten suchen müssen, um die Belastung innerhalb Deutschlands auch zu reduzieren.
Es gibt oder gab einen langen Konflikt zwischen der Ampelregierung und auch den Unionsparteien, gipfelnd am letzten Dienstag. Da fand der Gipfel statt. Nicht wenige Politiker oder Beobachter haben dann am Ende davon gesprochen, dass das auch viel politisches Kalkül war bei diesem Treffen. Taugt das Thema Migrationskrise oder überhaupt Migration als Zankapfel zwischen Regierung und Opposition?
Ich finde es schwierig, dass es dazu geworden ist. In der Tat, ich hatte gerade schon einmal gesagt, wenn wir uns ein bisschen angucken, wie wir überhaupt in diese Situation geraten sind, dann ist das ja etwas, was sich schon wirklich auch über längere Zeit hinweg aufgebaut haben. Die Beschwerden auch der einzelnen Kommunen, den Migrationsgipfel 1 bis 12, bin ich geneigt zu sagen, haben ja in der Zwischenzeit nicht den Effekt gebracht, den sie eigentlich vielleicht auch versprochen hatten. Und insofern ist es, glaube ich, jetzt auch eine Reaktion darauf zu sagen, wir müssen vorankommen, die Belastung ist ernst, die Ausgangslage ist ernst. Und wenn das eine der Möglichkeiten ist, im Übrigen ja auch im Einklang mit dem Europarecht, dann ist das sicherlich nicht das Instrument, das ich bevorzugen würde. Es ist aber schlicht und ergreifend auch Ausdruck der Situation, in der wir uns gerade befinden.
Mhm. Herr Marquardt, haben wir aus Ihrer Sicht eine Migrationskrise? Also die Meinungsforscher sagen ja. Und wenn man jetzt sieht, dass in Deutschland an der einen oder anderen Stelle gewählt wird oder gerade gewählt wurde, hat man ja auch den Eindruck, dass es ein Stück weit eine Abstimmung mit den Füßen ist. Die Menschen treibt das Thema um. Haben Sie Verständnis dafür, dass die Wähler in solchen Situationen Lösungskompetenz von Seiten der Politik fordern und auch ein Stück weit Verdrossenheit herrscht, wenn das nicht kommt?
Ja, ich glaube, dass es offensichtlich ist, dass wir in Europa seit einigen Jahren mindestens ein großes Chaos in der Asyl- und Migrationspolitik erleben. Es gibt EU-Staaten, die sich da nicht nur aus ihrer moralischen Verantwortung ziehen, sondern die EU-Recht missachten. Das ist leider an vielen Stellen folgenlos und in der Folge, dass sich eben dann Staaten wie Griechenland, teilweise Polen nicht an das EU-Recht halten, also zum Beispiel an den Außengrenzen die Menschen einfach registrieren, rechtsstaatliche Asylverfahren durchführen und dann redet man über eine gerechtere Verteilung in Europa. In der Folge dieses Chaos entstehen natürlich dann auch viele Unsicherheiten, Unzufriedenheit und ein Gefühl in der Bevölkerung, das vielleicht sogar über die realen Herausforderungen teilweise noch deutlich hinausgeht. Ich glaube, dass wir teilweise auch in der Politik aufpassen müssen. Das ist aus meiner Sicht in der letzten Woche und in den letzten Wochen passiert, dass wir keine Angst machen, sondern Zuversicht ausstrahlen. Denn es gibt ja viele Lösungen, es gibt auch viele Geschichten von Menschen, die hier angekommen sind und Teil der Gesellschaft geworden sind, die hier arbeiten, sich nicht zu Schulden kommen lassen und wo es so viele Erfolgsgeschichten gibt, über die kaum geredet wird. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir keine Angst vor Migration haben, denn am Ende ist es ja eigentlich etwas, das uns ausmacht in Deutschland, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass es gut zu gestalten gilt. Und darauf würde ich gerne den Fokus legen.
Mhm. Wer schürt denn diese Angst? Sind das die Populisten? Und liegt das nicht zuletzt auch daran, dass das Thema vielleicht zu lange tabuisiert wurde?
Ich glaube also, dass das Thema tabuisiert wurde, kann man nun wirklich nicht sagen. Wir haben jedes halbe Jahr eigentlich eine große migrationspolitische Debatte, wo alle zu Wort kommen, die sich irgendwie zu Wort melden. Teilweise auch Leute, die, glaube ich, nicht so richtig viel Ahnung von Migrationspolitik haben. Und am Ende haben wir, glaube ich, eine Situation, wo in den letzten 10 Jahren immer versprochen wurde, wir machen jetzt eine Asylrechtsverschärfung, dann haben wir endlich die Kontrolle zurückerlangt, dann werden die Rechtspopulisten wieder eingehegt werden, weniger Erfolge haben und dann gibt es auch mehr Ordnung. Aber die Erwartung, die dort geschürt wird und die auch gerade geschürt wird, mit Grenzkontrollen zum Beispiel, könnte man maßgeblich dazu beitragen, dass weniger Asylanträge in Deutschland gestellt werden. Diese Erwartungen werden dann am Ende immer enttäuscht und ich glaube, das ist sehr gefährlich. Wir haben angefangen, über Grenzkontrollen zu reden vor einiger Zeit, versprochen, dass dann weniger irreguläre Migration passiert. Jetzt reden wir schon über Zurückweisung bei diesen Grenzkontrollen, also dass man den Zugang überhaupt auf ein rechtsstaatliches Verfahren an den Kontrollen dann mit einmal nicht mehr hat. Und wenn man immer verspricht mit einmal, dass niemand mehr kommt, dass es eine klare Begrenzung der Asylanträge gibt, dann steht man irgendwann da und merkt, eigentlich müssen wir auch Zäune bauen. Eigentlich reichen die Zäune auch nicht aus, weil es dann Leitern gibt, mit denen man darüber kommen kann. Eigentlich haben dann immer noch alle das Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren. Und dann reden wir vielleicht bald über Abschreckungsmaßnahmen, über Gewalt an den Grenzen. Und ich glaube, das muss eigentlich verhindert werden. Und der erste Schritt dazu wäre verstehen, wo wir eigentlich gerade stehen, was unsere Möglichkeiten im demokratischen Spektrum sind und wie wir dann auch gemeinsam dafür sorgen können, dass diese Möglichkeiten genutzt werden und nicht verschleiert werden hinter solchen, aus meiner Sicht, völligen Phantomdebatten von wirklich hysterischen Forderungen nach Zurückweisung, nach Ausgrenzung, nach Abschottung.
Da kommen wir im Einzelnen noch zu, Frau Dupont. Reicht das aus? Also die Populisten, wurde ja schon angesprochen, spielen auch durchaus mit der Angst der Menschen. Liegt es nicht zuletzt auch daran, dass es doch vielleicht nicht komplett tabuisiert wurde, aber die einzelnen Schritte wurden immer wieder tabuisiert? Ist das der Punkt, warum wir da jetzt sind, wo wir stehen?
Ich glaube auch da, wenn man so einen kleinen Schritt zurückgeht und sich nochmal vor Augen führt, von wo wir eigentlich gekommen sind. Wir haben jetzt über 8 Jahre lang auf europäischer Ebene intensivst um die europäischen Instrumente, die europäischen Möglichkeiten diskutiert, verhandelt. Wir sind an vielen Stellen eben nicht weitergekommen, weil die Mitgliedstaaten relativ lange blockiert haben. Das führte unter anderem zu dem Zustand, den ja auch Erik Marquardt gerade angesprochen hat, nämlich, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, allenthalben wurde die Kontrolle verloren. Und ich würde da ein kleines bisschen widersprechen. Es geht nicht darum zu sagen, es kommt nie wieder jemand oder es darf nie wieder jemand kommen, sondern es geht darum, dass wir das gesamte System vom Kopf auf die Füße stellen, dass wir uns auf diejenigen konzentrieren, die schutzberechtigt sind, denen auch tatsächlich den Schutz, die Integration, alles das, was damit zusammenhängt, dann auch gewährleisten können, eben aber auch konsequent sagen müssen, die keine Aussicht auf Schutzberechtigung haben, die können eben hier auch nicht bleiben. Und insofern ist, glaube ich, der Ausgangspunkt, den wir jetzt gerade erreicht haben, wir haben auf europäischer Ebene Möglichkeiten, Instrumente, das Asyl- und Migrationspaket verhandelt und abgeschlossen. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir in der Zwischenzeit auf nationaler Ebene eben auch die Kapazitäten, die Möglichkeiten, Kontrolle wieder zu bekommen, dann auch so ausweiten und damit so arbeiten können, dass die Menschen am Ende merken, es hat sich was verändert. Es ist jemand da, der tatsächlich das Management am Ende auch in die Hand nimmt und eben genau sagt, was erwarten wir von denjenigen, die hier in Deutschland ankommen wollen und was erwarten wir dann auch von denjenigen, die hier eben keine Bleibeperspektive haben.
Mhm. Wir merken, dass das Thema in den Landtagswahlkämpfen jetzt in Sachsen und Thüringen gewirkt hat und in Brandenburg auch wirkt. Letztlich haben aber die Länder da gar nicht eine solche Kompetenz. Sie sind beide Europapolitiker, da gehört das Thema natürlich auch ein Stück weit hin. Aber die Frage ist, wo gehört eine Lösung der Asylfrage denn nun wirklich hin? Nach Europa, in die Länder, in die Kommunen? Wo muss es sein?
Ich würde das ganz klar sagen, es gibt für jede Ebene Verantwortlichkeiten. Das, was wir europäisch tun konnten, das haben wir jetzt nach langen Verhandlungen auch mit viel Mühe auf europäischer Ebene verhandelt. Humanität und Ordnung im Einklang, haben wir nicht ohne Grund dafür fast 12 Rechtsakte gebraucht. Es gibt aber genauso eine Verantwortung der Mitgliedstaaten, was die beispielsweise auch die Sicherung von Binnengrenzen angeht, was die Kapazitäten angeht, was Integration angeht. Da dürfen wir von europäischer Ebene ja gar nicht, wir dürfen ein bisschen mitmachen sozusagen, wir dürfen ein bisschen unterstützen, wir dürfen Netzwerke aufbauen und so weiter und so fort. Aber die Aufgabe der Integration liegt bei den Mitgliedstaaten. Und natürlich ist es am Ende auch eine Frage der Verantwortung der Länderebene, auch der kommunalen Ebene. Ich sage nur ganz klar, bei der Herausforderung, vor der wir gerade stehen, muss dann eben auch klar sein, dass wenn viel Verantwortung bei den Kommunen liegt, viel Verantwortung bei den Städten und Gemeinden liegt, dann brauchen sie auch die entsprechenden Mittel dafür, das am Ende gewährleisten zu können. Und insofern glaube ich, da wird sich keine der politischen Ebenen aus der Verantwortung letztendlich ziehen können. Und ich würde auch durchaus sagen, dass es ein bisschen auch der Frust in den letzten Wochen, Monaten ja auch daher kommt, weil die Menschen so ein bisschen das Gefühl hatten, das ist so eine simulierte Handlungsfähigkeit. Also es wird viel diskutiert, es wird dann ein bisschen was gemacht, aber eigentlich mehr aus politischem Kalkül und nicht, weil man selber davon überzeugt ist. Und das erweckt natürlich bei den Menschen dann auch am Ende den Eindruck, dass es entweder gar nicht so richtig wahrgenommen wird, dass die Lage der Kommunen auch vielleicht immer noch nicht richtig eingeschätzt wird. Oder aber im schlimmsten Fall dann eben tatsächlich, dass es wahrgenommen wird, aber man einfach aus unterschiedlichen Gründen nicht handeln möchte. Und ich glaube, das ist für den gesamten demokratischen Diskurs sehr, sehr schwierig.
Das Stichwort europäischer Asylkompromiss ist jetzt mehrfach gefallen. Nehmen Sie uns mal mit, Herr Marquardt, wo stehen denn da die Grünen an der Stelle?
Ja, es gab ja sehr lange Verhandlungen und unabhängig davon, dass ich zum Beispiel einzelne Rechtsakte nicht gut fand und auch dagegen gestimmt habe, gehört als demokratische Partei auch im europäischen Kontext, auch als Europapartei dann dazu, dass man sagt, okay, das ist nun beschlossen, also geht es darum, das umzusetzen. Wir können es ja auch als Grüne nicht aussuchen, welches Europarecht wir jetzt gut finden oder welches nicht. Es ist jetzt beschlossen und ich wäre sogar dabei zu sagen, wir sollten es schnell umsetzen, damit der Raum zu sagen, wir haben jetzt 2 Jahre gar kein System, das sagen ja viele, auch wenn es nicht stimmt, immer kleiner wird. Ich glaube, dass wir jetzt an den Punkt kommen müssen, wo es keine Ausreden mehr gibt. Es gibt auch ein aktuelles europäisches Asylsystem. Das vergessen immer viele. Und hier hat die EU-Kommission leider in den letzten Jahren wirklich einen Dschungel zugelassen, wo Mitgliedstaaten gemerkt haben, ich kann gegen dieses Recht verstoßen. Das ist vielleicht sogar zu meinem eigenen Vorteil. Ich selbst kann dann dafür sorgen, durch schlechte Behandlung von Geflüchteten, dass sie weiterziehen. Und ich glaube, dass eigentlich der Zeitpunkt wäre, wo Ursula von der Leyen ein klares Signal setzen müsste, zu sagen, also die Staaten, die sich hier nicht an das aktuelle System halten, die sollten jetzt ganz schnell das neue System einführen, aber eben auch die Regeln des alten Systems jetzt beachten. Man könnte Vertragsverletzungsverfahren einführen, Mitgliedstaaten, die keine Geflüchteten aufnehmen, die sie nicht registrieren, die sie schlecht behandeln, also die Unterbringungssituation nicht so wie im Europarecht vorgesehen gestalten. Man könnte sie vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen und auch Sanktionen einführen. Und ich finde sogar, wenn Ursula von der Leyen das nicht macht, mir erscheint es manchmal wirklich so, als wäre es ein bisschen parteipolitisches Kalkül. Also bei Viktor Orban macht man berechtigterweise sehr viele Vertragsverletzungsverfahren. Bei Mitsotakis in Griechenland, da gibt es viele Europarechtsverstöße aus der Parteienfamilie von Ursula von der Leyen, eben dann mit einmal keine klaren Durchgriffe. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Ursula von der Leyen mit Herrn Mitsotakis im Sommerurlaub war und sie sich sehr gut verstehen. Aber ich glaube, daran kann es am Ende nicht scheitern, dass man Europarecht durchsetzt. Und mir wäre dann wichtig, dass im Zweifelsfalle die Bundesregierung hier Schritte einleitet. Also sagt, wenn die EU-Kommission nicht handelt, dann können wir als Mitgliedstaat auch Vertragsverletzungsverfahren einführen. Und das ist, glaube ich, ein deutlich besserer Weg, das Recht durchzusetzen, als darüber zu diskutieren, wie wir es auch missachten können. Und das passiert ja in den letzten Wochen.
Oder versäumt die EU da was? Ist es der Sommerurlaub, warum man hier nicht strenger durchgreift?
Ich glaube, das ist eine so absurde Behauptung, dass es mir schwerfällt, da überhaupt großartig was zu sagen. Also Fakt ist, dass wir bei unterschiedlichen Mitgliedstaaten, und einer ist genannt worden, ja tatsächlich auch schon Vertragsverletzungsverfahren haben, wo wir durchaus ja auch gerade darauf, nicht nur darauf warten, sondern uns in der Phase befinden, wo die Strafzahlung dann eben auch zu Lasten des EU-Budgets am Ende wieder geht.
Im Sinne von Ungarn.
Genau, im Sinne von, die Mittel werden entsprechend dann auch zurückbehalten. Insofern bin ich sehr wohl auch dabei zu sagen, natürlich müssen die Mitgliedstaaten europäisches Recht einhalten. Es darf das Cherrypicking nicht geben. Wir sehen ja aber eben auch aus der Geschichte der letzten 8 Jahre heraus, dass es eben bei ganz vielen Mitgliedstaaten auch durchaus sehr unterschiedliche Einschätzungen auch einer gemeinsamen europäischen Asyl- und Migrationspolitik gegeben hat, die viel natürlich auch darin begründete, dass die Mitgliedstaaten sehr lange gebraucht haben, bis wir tatsächlich zu dem Pakt gekommen sind, den wir jetzt haben. Und da gab es ja durchaus auch schon unterschiedliche Phasen, in der die Unzufriedenheit auch mit der Position der Bundesregierung sehr, sehr groß gewesen ist. Und insofern gehört es schlicht und ergreifend auch zur Genese sozusagen nicht nur des Paktes, sondern auch des Themas Asyl und Migration auf europäischer Ebene mit dazu.
Hat aus Ihrer Sicht die Union da auch Fehler gemacht? Sie sprechen von vor 8 Jahren.
Ich glaube, dass sich alle Mitgliedstaaten da nicht ganz aus der Verantwortung stehlen können und auch nicht sollten, sondern es muss klar sein, dass wir Die Situation so haben, wie wir sie jetzt haben, betrifft alle Mitgliedstaaten gleichzeitig, betrifft natürlich die an der Außengrenze mit einer anderen Intensität als beispielsweise uns als Sekundärmigrationsstaat. Wir haben ja eher Herausforderungen im Bereich der Sekundärmigration als ein Staat, der in der Mitte liegt. Die Staaten, die bisher wenig mit Migration zu tun gehabt haben, haben auch entsprechend ihre Position im Rat lange aufrechterhalten. Also ich glaube, dass wir in dieser oder in der vergangenen Legislaturperiode es auch deswegen geschafft haben, zu dem Pakt zu kommen, weil sich für viele Mitgliedstaaten die Ausgangslage intensiviert hat. Sowohl an der Außengrenze als auch Sekundärmigrationsstaaten, als auch diejenigen, die vorher vielleicht noch nicht so viel mit Migrations-, mit Fluchtbewegungen zu tun gehabt haben, was natürlich auch etwas mit der geopolitischen Situation zu tun hat, die für den ein oder anderen Mitgliedstaat, insbesondere Richtung nordische Länder, baltische Länder, nochmal eine andere Qualität, eine andere Bedeutung bekommen hat.
Mhm. Herr Marquardt, kommen wir mal ins Hier und Jetzt zurück. Also ab heute gibt es nochmal verstärkte Grenzkontrollen auch an allen Grenzen Deutschlands. Das kann natürlich nicht flächendeckend passieren, weil die Polizei dafür gar nicht ausgestattet ist. Was bedeutet das denn? Sehen Sie in der Schließung der Grenzen für Asylbewerber oder zumindest diesen verstärkteren Kontrollen ein Risiko auch für eine Kettenreaktion von anderen Ländern?
Ich glaube, dass es in der Diskussion da sehr durcheinander geht und sich viele Leute auch gar nicht genau ausmalen können, was passiert dort an der Grenze. Und deswegen finde ich es auch schwierig, dass in der Diskussion dann quasi begriffsgleich Grenzkontrolle und Grenzschließung für Asylbewerber oder so gesagt wird, die Grenze wird nicht für Asylbewerber geschlossen. Es ist in der Praxis, weil unser Rechtsstaat so funktioniert, dass jede Person, die Asyl begehrt, dann ein rechtsstaatliches Verfahren bekommt, eher so, dass diese Grenzkontrolle für Asylbewerber am Ende eher eine Serviceeinrichtung ist. Man kann dort Asyl beantragen. Also wenn man sagt, ich komme aus irgendeinem Land und ich möchte hier Asyl haben, dann kann man an der Grenzkontrolle quasi einen Asylantrag stellen. Etwas vereinfacht gesagt, man kann die Person nicht zurückweisen. Das ist auch die aktuelle Rechtslage. Die Erwartung, die aber geweckt wird, auch weil diese Worte dann teilweise begriffsgleich verwendet werden, ist, man sagt, wir haben jetzt Grenzkontrollen, also kommen jetzt weniger Asylsuchende. Und damit begibt man sich auf einen Pfad, der erstens die Nachbarländer, da geht es ja nicht nur um Migration, sondern auch um den europäischen Binnenmarkt, um wirtschaftliche Fragen, also vor den Kopf stößt teilweise und sagt, also wurde versprochen, es gibt keine langen Staus, aber wenn es keine langen Staus gibt, dann gibt es auch keine systematischen Kontrollen. Also das hängt ja irgendwie schon zusammen. Auch in LKWs müsste natürlich Kontrolle stattfinden, weil natürlich auch Geflüchtete sich in LKWs verstecken können. Das passiert auch regelmäßig. Also entweder man kontrolliert systematisch die Grenzen, kann dann dafür sorgen, dass Menschen direkt registriert werden, ihre Asylanträge stellen können, dass zum Beispiel Schlepper vielleicht auch dann dort festgehalten werden. Aber die Erwartung zu wecken, dass das jetzt der Schritt wäre, um irreguläre Migration in Deutschland zu begrenzen oder so. Und das ist schlicht falsch. Und ich finde, da muss man dann eben die Maßnahmen, die man einleitet, auch entsprechend mit einer realistischen Erwartung verknüpfen. Ansonsten passiert das, was wir jetzt gerade sehen, dass man sagt, also Moment mal, diese Grenzkontrollen reichen gar nicht aus. Wir müssen über die direkte Zurückweisung, die europarechtlich dann gar nicht funktioniert, reden. Und dann kommt man auf eine schiefe Bahn, denn da verspricht auch die Union etwas, was sie in der Regierung gar nicht durchsetzen könnte. Der EuGH, auch Verwaltungsgerichte würden sehr schnell sagen, Zurückweisung dürft ihr gar nicht machen, Notlage dürft ihr gar nicht erklären. Da geht es ja um diese Frage, ob man jetzt eine Ausnahmesituation hat und dann von Europarecht abweisen kann. Und dann kommt man an den Punkt, wo sich die Bevölkerung fragt, also die demokratischen Parteien haben uns doch durch die Bank weg hier in der großen Mehrzahl erklärt, wir müssen die irreguläre Migration begrenzen, sie ist unser größtes Problem und wenn wir sie nicht begrenzen, dann entsteht eine Gefahr. Aber wer soll denn das dann noch einlösen? Das können doch dann nur die Extremrechten eigentlich machen, die sagen, ja, wir haben doch immer gesagt, Europarecht interessiert uns nicht, wir wollen den Dexit, wir wollen, dass die Grenzen wieder geschützt werden. Damit, glaube ich, macht man indirekt, ohne es zu wollen vielleicht, aber man macht indirekt eben Wahlkampf für die extreme Rechte, weil nur sie am Ende einlösen kann, was man selbst versprochen hat. Und das finde ich sehr gefährlich.
Machen Sie Wahlkampf für die extreme Rechte?
Auch da würde ich jetzt vehement widersprechen, aus so vielen Gründen heraus im Übrigen. Vielleicht greife ich mal so einen Punkt von dir, Erik, gerade auf, zu sagen, das ist die einzelne Lösung, mit der alles gelöst wird.
Ich glaube, würde ich auch nicht sagen.
Wir haben im Pakt durchaus auch deutlich gemacht, dass es die einzige, sozusagen das eine Instrument nicht gibt und nicht geben kann, sondern es muss ein Set von Möglichkeiten, von Instrumenten sein. Es muss im Grunde genommen ein Instrumentenkasten sein, aus dem Mitgliedstaaten auch sozusagen ihre Instrumente rausgreifen können. Zweiter Aspekt. Das europäische Recht sieht ja, und das ist dann nicht gegen das Recht, sondern genau die Anwendung von europäischem Recht, sieht ja Möglichkeiten vor, beispielsweise über den Schengener Grenzkodex, dann eben auch aufgrund der nationalen Sicherheit, aufgrund der besonderen Lage, beispielsweise Grenzkontrollen temporär notifiziert bei der Kommission einzuführen. Wir sind im Übrigen nicht die Einzigen.
Was zum Beispiel bei der Europameisterschaft
der Fall? Zum Beispiel bei der Europameisterschaft, genau da mit einem anderen Hintergrund natürlich, weil es da aufgrund der Gefährderlage, der Gefährdungslage der Ausgangspunkt war. Jetzt ist eben die Frage, oder jetzt ist sozusagen der Weg, den Nancy Faeser gewählt hat, die nationale Sicherheit und die herausfordernde Lage. Wir sind übrigens nicht die Einzigen in Europa, die das machen. Natürlich fällt es bei einem Mitgliedsland in der Mitte der Europäischen Union mit 9 Nachbarstaaten mehr auf. Aber Frankreich, Dänemark, Schweden, Österreich, Slowenien haben alle auch Grenzkontrollen bei sich eingeführt. Also ich würde so ein bisschen dafür werben, dass wir dieses Schreckgespenst sozusagen von, das ist das Ende von Schengen, auch ein bisschen sachlicher betrachten. Es ist eine Riesenherausforderung für Schengen gerade, ja, vor der wir stehen, die auch nicht ganz so neu ist und bisher die Mitgliedstaaten eben tatsächlich sehr unterschiedlich darauf reagiert haben. Die Quintessenz für mich dabei immer tatsächlich, egal welche Maßnahmen macht, ich wiederhole mich, wir sind ein Land, das in der Mitte der Europäischen Union liegt, das muss mit den Nachbarn besprochen, abgesprochen gewisserweise sein. Wenn beispielsweise Polen aus der Presse erfährt, dass die Grenzen möglicherweise dicht gemacht werden sollen, dann ist das keine gute Nachbarschaft. Das ist handwerklich nicht gut und führt natürlich auch zu den Diskussionen, denen wir jetzt gerade führen. Und ich würde noch einen dritten Punkt mit dazu nehmen, wo man schlicht und ergreifend auch sagen muss, weil Sie ja auch nach den Alleingängen sozusagen Deutschlands gefragt haben, dass zwischenzeitlich durchaus der Frust auch mit der deutschen Position in den Verhandlungen, aber auch davor schon relativ groß gewesen ist, weil insbesondere die Staaten an den Außengrenzen gesagt haben, entschuldigen mal, wenn ihr die Anreize für Migration sozusagen ständig hochsetzt, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn. Das ist rechtlich, ist das immer noch falsch und es ist gegen das sozusagen auch jetzt schon existierende Europarecht, aber es ist, glaube ich, manchmal auch schlicht und ergreifend ein Ausdruck auch von einer gewissen Verzweiflung auch der Außengrenzstaaten gewesen, weil sie gesagt haben, entschuldigen mal, dann müsst ihr eure Verantwortung dafür auch übernehmen. Deswegen mein Plädoyer am Ende, die Lösung für den Teil kann nur eine europäische sein. Das, was wir national weiter diskutieren können, das ist ja auch etwas verkürzt sozusagen, das, was Friedrich Merz damals gefordert hat, waren ja nicht nur die Frage Grenzschließung, sondern da gab es ja noch andere Elemente, die er mit vorgeschlagen hat. Da gab es relativ wenig Bewegung drauf zu. Insofern finde ich es ein bisschen schade, dass wir uns jetzt rein auf diese Frage konzentrieren, aber alle anderen Instrumente, die möglicherweise darlegen, dann auch nicht weiter in der Diskussion
also
teilen.
Hat er ja auch selbst ein bisschen für gesorgt, ne? Also er hat sozusagen ein Ultimatum gestellt und gesagt, ohne diesen Punkt diskutiere ich nicht weiter, weil das ist der Kern der Diskussion. Dann hat man sich ja nicht irgendwie nur ein Rechtsgelehrter ausgesucht, der das Gegenteil behauptet, sondern es wurde dann im Bundesinnenministerium geprüft, es wurde im Bundeswirtschaftsministerium geprüft. Man hat sich wirklich die Rechtslage intensiv angeguckt und gesagt, also das, was hier vorgeschlagen wird und als Bedingung gesetzt wird, geht einfach nicht rechtlich.
Das ist rechtlich und sehr unterschiedlich zu bewerten. Es gibt durchaus auch Gelehrte, die sagen, es ist riskant, es würde möglicherweise vor Gericht enden, aber es geht. Ja. Und nochmal tatsächlich, das Angebot, das es dann eben gab, auch von Seiten der Bundesregierung, bezog sich ja dann hauptsächlich genau nur auf diesen Teil. Wenn gar nicht mehr auf dem Tisch liegt,
ja, dann kann,
dann
ja
kann ich irgendwann anderen. Auch nicht mehr über andere Dinge diskutieren.
Es stand noch mehr auf der Tagesordnung, Friedrich Merz ist aufgestanden und gegangen, sodass man gar nicht zu den Fragen von Sicherheit und sozusagen die Menschen, die da an seiner Stelle saßen von der CDU, sind dann gegangen, weil es bei dem Punkt ihnen nicht weit genug ging. Und dann hat man nicht über Sicherheit, Islamismus, andere Fragen geredet, die mit den Ländern sicherlich gut zusammen zu bereden wären. Das halte ich für einen großen Fehler. Ich wollte nur noch sagen, unabhängig davon, dass man immer Juristen für jede Position wahrscheinlich findet, ist es, glaube ich, so, dass es ein Fehler war, dass wir nicht gleich gesagt haben, wenn es dort einen Vorschlag von Friedrich Merz gibt, dann soll Ursula von der Leyen uns einmal schriftlich bestätigen, als Hüterin der Verträge, Kommissionspräsidentin, dieser Vorschlag ist mit dem Europarecht vereinbar. Ich werde da kein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten. Dass das ausgeblieben ist, glaube ich, schlecht. Und das ist auch ein Hinweis, dass es ihr vielleicht gar nicht so einfach gefallen wäre, zu sagen, das ist mit dem Europarecht vereinbar. Denn Friedrich Merz hat sich ja zu der Frage mit Ursula von der Leyen besprochen. Sie haben sich getroffen. Und dann ist kein einziges Wort aus diesem Gespräch nach außen gedrungen, sodass ich nicht glaube, dass Ursula von der Leyen diese Linie unterstützen würde oder rechtlich dort eine Möglichkeit sieht. Und da fehlt mir einfach immer noch eine Antwort. Wäre gut, wenn Ursula von der Leyen sich da einmal äußert und bekennt.
Ich glaube, das ist vorsichtig gerade eine nationale Diskussion ist, wo wir aufpassen sollten, dass wir sie nicht zu stark auf die europäische Ebene ziehen, genau weil wir da ja gerade geliefert haben, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Pakt.
Ja, geliefert. Ich würde da gerne noch mal nachfragen, Herr Marquardt, Sie haben es ja eben erwähnt, wenn jemand an die Grenze kommt und sagt, ich beantrage Asyl, dann ist das nach europäischem Recht auch so, dass derjenige ein Asylverfahren bekommt. Nun ist es ja so, dass Deutschland wenig Außengrenzen hat und die Menschen, die bei uns an der Grenze stehen, nicht unbedingt wirklich von außen kommen, sondern andere EU-Staaten bereits durchschritten haben oder durchreist haben. Da müssten die anderen Länder ja eigentlich schon viel früher das Asylverfahren beantragen bzw. eröffnen. Warum passiert das nicht?
Ja, es ist auf der einen Seite so, dass manchmal pauschal gesagt wird, es wären nur die Außengrenzstaaten in der Verantwortung. Das stimmt nicht ganz, aber in der Regel schon. Wenn dann Menschen in einen anderen Staat kommen, wie Deutschland zum Beispiel, gibt es das Dublin-Verfahren, das sicherstellen soll, dass man einen zuständigen Mitgliedstaat bestimmt. Und in der Regel sind das dann die Außengrenzstaaten. Nur, was wir mit der Zurückweisung gerade diskutieren, ist, dass man Nachbarstaaten wie Polen und Österreich direkt sagt, nein, diese Person, die muss jetzt bei euch sein. Und man verwehrt sich damit dem eigentlich rechtsstaatlichen Verfahren, das ja auch im deutschen Recht beachtet werden muss. Nämlich, dass man im Dublin-Verfahren, das passiert bei den Asylverfahren, erstmal guckt, ist Deutschland überhaupt zuständig für diesen Asylantrag? Und wenn nicht, dann kann man eben Menschen in den anderen Mitgliedstaat zurückführen. Das klappt dann manchmal nicht, aus verschiedenen Gründen. Ein Grund bei Griechenland zum Beispiel ist, weil die Aufnahmebedingungen dort so schlecht sind, dass Gerichte sagen, also für Asylsuchende in Griechenland, da gibt es nicht mal Bettbrot, Seife, da können wir Menschen gar nicht zurückführen. Und da ist aus meiner Sicht auch der Ansatzpunkt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Außengrenzstaaten sich nicht länger vollständig aus der Verantwortung ziehen, sondern dass wir sagen, auf der einen Seite müsst ihr euch an EU-Recht halten, auf der anderen Seite unterstützen wir euch auch dabei, dann zum Beispiel die Aufnahmebedingungen zu verbessern. Und das wäre aus meiner Sicht wirklich der richtige Weg. Wie können wir dafür sorgen, dass 27 Staaten in der EU, und Deutschland ist dort der stärkste Staat, hat auch am politischen am meisten Einfluss, wie können wir dafür sorgen, dass die anderen Staaten dort Aufnahmesituationen haben, wo die Menschen dann auch bleiben? Es ist nicht so, dass alle Menschen einfach nur nach Deutschland wollen. Die meisten Menschen wollen einfach eine Gesundheitsversorgung, ein Dach über dem Kopf und eine Perspektive für sich und ihre Kinder haben. Und sie sind gar nicht so festgelegt auf einen Staat in der Europäischen Union. Man hat vielleicht zu lange dabei zugeschaut, wie Außengrenzstaaten die Leute eher zu uns treiben, als dass sie selbst Verantwortung übernehmen.
Sind wir da selbst schuld, dass die Menschen zu uns wollten, und funktioniert Dublin III überhaupt noch?
Ich glaube, da muss man noch mal so ein bisschen daran erinnern, dass Dublin an sich als Grundlagenmechanismus ja nie zur Steuerung gedacht gewesen ist. Es ist damals sozusagen eigentlich implementiert worden, um das Refugee-in-Orbit-Phänomen zu greifen, tatsächlich dafür zu sorgen, dass sich überhaupt jemand zuständig fühlt für jemanden, der innerhalb der Europäischen Union Schutz suchen möchte. Insofern kann, glaube ich, Dublin an vielen Stellen auch gar nicht das lösen und bringen, was an Erwartung daran geknüpft worden ist. Aus der deutschen Perspektive heraus ist trotzdem das Ersteinreisekriterium durchaus eins, was sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, die Diskussion hier würde sehr anders laufen, wenn das auf einmal weggefallen wäre. Und das ist natürlich am Ende ein Stück weit auch dann der Dublin-Mechanismus mit dabei. Wir haben aber an vielen Stellen ganz häufig das Problem, dass wir uns ja innerhalb Deutschlands selbst aus unterschiedlichen Gründen auch gerichtlich weitere Kriterien, weitere Beschränkungen sozusagen aufgelegt haben. Bettbrot, Seife ist gerade angesprochen worden. Das lässt aber vollkommen außer Acht, dass im Übrigen auch gemeinsam mit der Europäischen Kommission, mit Hilfe der Europäischen Union, die Unterbringungsbedingungen, die Unterbringungsmöglichkeiten an den Außengrenzstaaten in der Zwischenzeit ja schon ganz anders angepackt worden sind, als das zu Beginn der nicht nur der Diskussion, sondern auch der Herausforderung gewesen ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, dass es am Ende, und das ist uns an vielen Stellen auch klar, es wird immer Fluchtbewegung geben, leider. Es wird immer Migration geben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir innerhalb der Europäischen Union zu einem geordneten Management kommen. Dass wir den Außengrenzstaaten, und das ist ja letztendlich der Pakt, das, was wir damit jetzt verabschiedet haben, auch deutlich machen, ihr seid zwar diejenigen, die sozusagen in erster Linie Verantwortung tragen, wir lassen euch damit aber nicht alleine. Wir unterstützen mit unseren Agenturen, wir unterstützen finanziell, wir unterstützen strukturell. Und am Ende unterstützen wir natürlich auch, indem diejenigen, die eine Schutzberechtigung haben, innerhalb der Europäischen Union gemeinsam aufgenommen werden. Also im Grunde genommen ist das ja der Integrationsschritt, den wir mit dem Pakt jetzt dann auch gemacht haben.
Wie geschlossen ist die EU denn da? Wie geschlossen sind denn alle Staaten der EU?
Überhaupt nicht geschlossen. Das fehlt an zwei wirklich festen Ankern, die man braucht. Nämlich zum einen, dass man sich nicht nur auf Recht in Brüssel einigt, sondern dass das Recht dann auch durchgesetzt wird. Und zweitens, dass man Solidarität in diesem Politikfeld braucht. Es kann nicht sein, dass alle nur versuchen, irgendwelche Schlupflöcher zu finden, wie man bei dem Verfahren sich rauswinden kann oder bei dem anderen, damit man am Ende dann auch nicht die Staaten unterstützen muss, die dann vielleicht viele Menschen aufnehmen. Ich glaube, dass wir da an verschiedenen Stellen, zum Beispiel bei der Flucht aus der Ukraine, gesehen haben, dass man auch die Momente, die man europäisch hätte nutzen können, um wirklich die Geschlossenheit, die es gab, bei der Aufnahme ukrainischer Geflüchteter dann auch in ein System zu gießen, wo Staaten, die wenig Menschen aus der Ukraine aufnehmen, dann andere Staaten unterstützen. Übrigens wird immer gesagt, also die Leute gehen immer nach Deutschland, weil es dort so hohe Sozialleistungen gibt. Dann kann mir niemand erklären, warum viel mehr Menschen aus der Ukraine nach Polen gegangen sind als nach Deutschland. Insofern, da gibt es dann auch andere Faktoren, weil zum Beispiel vor allem relevant ist für die Frage, wo gehe ich hin, aus einem bestimmten Herkunftsland, welche Communities gibt es eigentlich wo in Europa? In Polen gab es schon eine große ukrainische Community, dann geht man eher dahin. In Deutschland gibt es große Communities aus Syrien, Afghanistan und zum Beispiel der Türkei. Dort gehen dann Leute aus diesen Ländern hin. Aber aus anderen Ländern, zum Beispiel aus afrikanischen Staaten, sind die Hauptankunftsländer ja nicht Deutschland in Europa, sondern zum Beispiel Frankreich. Und das sage ich, weil am Ende alles immer relativ komplex ist und man schauen muss, wie schaffen wir eine gemeinsame Interessenlage in Europa, dass man sich dann durch Solidarität, auch wenn zum Beispiel mal mehr Menschen aus dem afrikanischen Kontinent kommen, dass man dann Frankreich dabei unterstützt. Und wenn das in Syrien vorbei nicht so schnell vorbei ist, wie kann man eigentlich mehr Unterstützung dann auch für Deutschland einfordern? Und da fehlt es mir schon an Geschlossenheit. Ich muss aber sagen, es wird manchmal über Europa so diskutiert, als sei das irgendwie etwas anderes. Also sowohl bei den Rechtsfragen als auch bei der Frage, wir müssen jetzt erstmal in Deutschland entscheiden, Zurückweisung. Und so. Also wenn man sagt, Grenzkontrollen hätten mit den Partnern abgesprochen werden müssen. Also natürlich diese Zurückweisungen, die sind ja auf erhebliche Kritik gestoßen aus Polen, aus Österreich. Es wurde sogar gesagt, wir lassen da nicht zu, dass ihr die zurückweist, wir würden die gar nicht wieder aufnehmen. Also solche Fragen sind, glaube ich, auch sehr relevant. Man verwechselt in Berlin, glaube ich, oft, dass man europäisch eben nicht nur diskutieren kann, wenn gerade Europawahlkampf ist, sondern dass man in genau dieser Frage am Ende, wenn wir Lösungen wollen für die Migrations- und Asylpolitik in Deutschland, dann müssen wir zuallererst das Europäische denken.
Würden Sie sagen, dass Deutschland seit 2015 zum zweiten Mal ein Stück weit einen Sonderweg in der Asylfrage so strapaziert, dass Europa darunter leidet?
Naja, zumindest wenn ich Eriks Plädoyer gerade auch aufgreife, natürlich ist ein Teil der Lösung auf europäischer Ebene. Dazu gehört aber auch, dass man Positionen unserer Nachbarn, Befindlichkeiten unserer Nachbarn, berechtigte Interessen unserer Nachbarn, nämlich immer nur dann wahrnimmt, wenn sie einem sozusagen politisch gerade in die Argumentationslinie passen. Sondern dazu gehört auch, dass man eben an vielerlei Stellen anerkennen muss, nochmal, wir liegen in der Mitte der Europäischen Union, alles, was wir tun und manchmal noch viel mehr das, was wir nicht tun, hat Auswirkungen auf unsere Nachbarn und muss dementsprechend, sollte von vornherein mitgedacht werden. Also ich hatte vorhin schon einmal kurz angesprochen, die Diskussion auch um den Pakt drumherum sind ja zwischenzeitlich am Ende fast schon so gewesen, dass außer der Bundesregierung tatsächlich alle anderen nicht nur zwischenzeitlich schon sehr genervt gewesen sind, sondern auch durchaus schon in der Lage waren, weiterzukommen, wäre es nicht dann auch an der ein oder anderen Position der Bundesregierung gescheitert. Und ich glaube, dass das durchaus etwas ist, dass wir zu Recht, da bin ich ganz bei dir, Erik, dass wir das zu Recht auch in der Berliner Debatte sozusagen gerne auch immer wieder anmahnen können, darauf hinweisen können, dass Deutschland eben nicht im freien Raum unterwegs ist, sondern wir immer von Nachbarn der Europäischen Union umgeben sind. Und dass es dementsprechend gut wäre, das von vornherein auch mit einzubinden. Viele der Punkte, die du gerade angesprochen hast, Erik, ist ja genau das, was wir jetzt mit dem Pakt auch beschlossen haben. Deswegen finde ich es an der einen oder anderen Stelle gut, ihr habt nicht alles abgelehnt, aber am Ende wart ihr nicht Teil der Mehrheit, die diesen Pakt durchgetragen hat. Und insofern finde ich das ein bisschen schwierig, daraus abzuleiten, dass wir ja eigentlich quasi sozusagen uns jetzt damit gar nicht mehr so richtig befassen müssen. Ja, sondern natürlich müssen wir jetzt die Umsetzung sehr eng begleiten. Das machen wir im Übrigen auch von Seiten des Parlaments aus, von Seiten der Kommission aus, weil the devil is in the detail. Natürlich müssen wir jetzt darauf achten, dass die Mitgliedstaaten das auch so anwenden, wie sie es gemeinsam beschlossen haben. Dass wir das aber geschafft haben, ist eine durchaus große Leistung auf europäischer Ebene auch gewesen. Es ist kein Selbstläufer gewesen. Haben viele Leute viel Gehirnschmalz, viel Zeit, viel Ressourcen auch drin investiert, um da voranzukommen. Natürlich müssen wir jetzt auch aufpassen, dass wir das wahren. Und deswegen auch mein Plädoyer an vielen Stellen, Denn dass es die Diskussion mit den Nachbarstaaten gegeben hat, lag offensichtlich daran, dass sie nicht im Vorfeld informiert worden sind. Dann hätte man vielleicht auch zumindest ein bisschen Schärfe aus der ganzen Diskussion rausgenommen.
Aber hätte Friedrich Merz nicht auch die Nachbarn mal informieren können, was sein Plan ist und was er durchsetzen
will? Die Entscheidung trifft die Bundesregierung gerade. Sie ist diejenige, die es bei der Kommission notifizieren muss. Und sie ist diejenige, nicht nur die Innenministerin, sondern eben in dem Fall dann auch der Kanzler, der es danach gemacht hat. Ja, aber wenn ich solche Dinge diskutiere, dann muss ich das auch im Vorfeld schon mit unseren Partnern besprechen.
Ich würde mal gerne ein bisschen allgemeiner fragen, Herr Marquardt, weil hier stehen ja Dinge auf dem Spiel, die eigentlich rechtlich ziemlich klar geregelt sind. Also zum einen das Schengen-Abkommen. Würden Sie sagen, das Schengen-Abkommen ist durch diese verstärkten Grenzkontrollen gefährdet? Und das zweite ist das Asylrecht an sich. Ist da genug oder ist da so viel Druck von Seiten der Bevölkerung auch da, dass man über das Asylrecht neu nachdenken muss?
Ich glaube, dass Politik in den letzten Jahren vermieden hat, zu erklären, was ist denn jetzt eigentlich ein pragmatischer Weg im Umgang mit den Herausforderungen bei Integration, mit der Verteilung in Europa. Also da hat man, finde ich, die Asylpolitik, die asylpolitische Diskussion zu also einer Showveranstaltung verkommen lassen, wo dieses komplexe System in der Öffentlichkeit gar nicht so richtig zu diskutieren ist. Ein gemeinsames europäisches Asylsystem, ich glaube 1000 Seiten Gesetzestext, da kann man nicht erwarten, dass jeder in seiner Freizeit sich das alles mal durchliest, genau versteht und dann entscheidet, ob man das gut oder schlecht findet. Die Verantwortung der demokratischen Parteien wäre in den letzten Jahren gewesen und ist es, glaube ich, auch jetzt gerade, nicht Erwartungen zu wecken, das habe ich bereits gesagt, die nicht erfüllbar sind, aber auf der anderen Seite eben auch Lösungsvorschläge zu machen, die dann wirklich funktionieren, etwas verändern und auch klar machen, dass wir es uns zum Beispiel nicht einfach bieten lassen, dass die europäischen Außengrenzen nicht rechtsstaatlich kontrolliert werden. Es fehlt ja nicht an Ressourcen oder Zäunen oder irgendwelchen Möglichkeiten an den Außengrenzen zu gucken, wer kommt da, die Leute zu registrieren, sondern es ist einfach in der Praxis so, dass wir jetzt sogar weniger kontrollieren, zum Beispiel in der Ägäis, als wir es noch vor einigen Jahren gemacht haben, weil Griechenland gesagt hat, nein, Luftaufklärung von Frontex wollen wir in der Ägäis nicht. Weil Frontex hat ein paar Mal mitbekommen, dass sie dort Pushbacks machen, also Leute nicht registrieren, sondern einfach zurückweisen, dann versuchen die es immer wieder, irgendwann kommen sie durch. Und jetzt haben wir weniger Kontrolle über die Außengrenzen, weil es diese Abschottungspolitik ist. Das ist ganz, ganz skurril. In Polen ähnlich, dort wird auch nicht ordentlich registriert, sondern immer zurückgewiesen. Irgendwann kommen die Leute dann, weiß ich nicht, mit Bestechungen, Schleppern, irgendwas. Nachts versuchen sie durchzukommen, kommen dann durch diesen Streifen, kommen dann in Frankfurt oder unregistriert an, obwohl sie schon mehrmals in den Händen der polnischen Polizei waren. Also es ist überhaupt nicht erklärbar, warum wir unsere Außengrenzen nicht einfach rechtsstaatlich kontrollieren. Vielleicht ist es erklärbar, weil man eben auf Abschottung setzen will und erklärt, das sei jetzt das Mittel der Wahl. Es führt aber zu dem Chaos, das wir gerade haben, sodass ich sagen würde, Schengen ist in Gefahr. Auf der einen Seite, weil wir keine rechtsstaatlichen Kontrollen an den Außengrenzen durchführen und durchsetzen. Auf der anderen Seite, weil man versucht, über das Schengen-System die Kontrolle zu simulieren. Man sagt, also wir begrenzen jetzt die Migration, indem wir Grenzkontrollen einführen. Dann merkt man, das funktioniert aber gar nicht. Es ist aber trotzdem sehr schwer, diese Grenzkontrollen an irgendeiner Stelle nochmal aufzulösen. Das sehen wir überall in Europa. Man führt sie ein, aber kann dann innenpolitisch nicht erklären, dass man sie jetzt auflöst, weil dann die Opposition kommt und sagt, ihr wollt keine Kontrolle mehr und so weiter und so fort. Und dann simuliert man eigentlich, Lösungskompetenz müsste eigentlich über ganz andere Dinge reden. Diese Diskussion um konkrete Möglichkeiten, Dinge zu vereinfachen in der Asylpolitik, werden aber dann überlagert von diesen hektischen Debatten.
Ich würde gerne noch mal eine kurze Nachfrage stellen, weil Sie ja gesagt haben, Menschen, die dann im Zweifel schon ein paar Mal in den Händen bei der Polen waren, die dann bei uns auf der Matte stehen, das wäre doch ein leichtes, die zurückzuschicken zu den Polen.
Nun ja, man muss natürlich trotzdem, also die sind ja nicht einfach dann in Polen. Also ich glaube, manchmal denken Leute einfach nicht über die Grenzen hinaus. Man kann Leute dann da zurück, weil nehmen wir mal an, das wäre jetzt alles rechtens, man weist die Leute dann da zurück. Polen sagt aber, ja offensichtlich, wollen wir nichts mit zu tun haben. Teilweise werden Leute ja sogar dann noch über die belarussische Grenze gebracht. Und die Leute, die dann da sind, die kann man ja nicht systematisch irgendwo inhaftieren, dass sie aus dem Auge, aus dem Sinn sind. Sondern sie versuchen natürlich nach dieser Zurückweisung wieder nach Deutschland zu kommen. Versuchen sie es in Deutschland auch 3-4 Mal. Ich würde sagen, dass von diesen Zurückweisungen, die stattgefunden haben, das führt ja nicht dazu, dass die Leute nicht in Deutschland sind, sondern man kann sich dann in der Statistik eine Zurückweisung ankreuzen. Aber in der Praxis kommen die Leute ja dann trotzdem über die grüne Grenze, an einem anderen Grenzübergang. Sie haben gesagt, man kann gar nicht systematisch überwachen. Also das ist am Ende eigentlich eine, also wirklich eine Showveranstaltung aus meiner Sicht. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Und es verdeckt, wie gesagt, eigentlich die Fragen, wie können wir durchsetzen, dass die europäischen Außengrenzen rechtsstaatlich kontrolliert werden, nicht mit Pushbacks, das zu Chaos führt. Und das verdeckt eben auch die Fragen, wie können wir bei der Integration etc. viel besser vorankommen.
Wenn wir da auf die Praxis nochmal schauen, dieses Beispiel mit Polen, es wäre doch, wie gesagt, für Deutschland eigentlich ein leichtes, die Menschen da zurückzuweisen. Oder ist es tatsächlich so, dass die einfach über die grüne Grenze irgendwie dann wieder zurückkommen?
Ich glaube, ohne Frage ist das eine von den Ressourcen her, von den Kapazitäten her, auch von dem täglichen Handling her eine durchaus schwierige, komplexe Frage. Aber in die Diskussion reinzugehen und zu sagen, das macht ja alles eh keinen Sinn und deswegen lassen wir es, halte ich nicht nur aus unterschiedlichen Gründen für eine sehr, sehr schwierige Argumentation, sondern schlicht und ergreifend eigentlich auch für die Aufgabe staatlicher Kontrolle, staatliches Aufgabenspektrum sozusagen. Im Grunde genommen würde der Staat damit dann seine eigene Kompetenz schlicht und ergreifend da niederlegen und sagen, können wir alles nicht machen, funktioniert nicht. Insofern, natürlich brauchen wir, bin ich durchaus bei Erik, natürlich brauchen wir einen funktionierenden Außengrenzschutz. Unter anderem deswegen haben wir auch gesagt, wir würden gerne mehr Personal für Frontex haben. Wir würden gerne auch ein bisschen weitergehen, was beispielsweise auch die Möglichkeiten von Frontex-Einsätzen angeht, zur Unterstützung der Mitgliedstaaten. Das Zweite, was man schlicht und ergreifend machen kann, was im Übrigen auch eine Aufgabe von Frontex ist, dass wir die gemeinsame Grenzsicherung, die Digitalisierung der Grenzsicherung beispielsweise auch mit voranbringen. Ganz viele andere Dinge, die im Mandat der Agentur ja noch mit drinstecken. Am Ende, finde ich, muss es einfach klar sein, dass nicht Schlepper und Schleuser darüber entscheiden, wer in die Europäische Union, wer nach Deutschland reinkommt, wie häufig, zu welchem Preis im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wir sehen eine enorm ansteigende Gewalt, auch tatsächlich von Schleuserkriminalität, die sich kein Stück um das Menschenleben kümmert, weder dessen, den sie transportieren, noch dessen, dem sie möglicherweise auf der Straße mit waghalsigen Fahrmanövern in Gefahr bringen. Insofern muss doch der Staat die Kompetenzen für sich wieder zurückholen und sagen, das ist das, was wir rechtsstaatlich machen können, das ist unsere Aufgabe als Staat, Sicherheit für unsere Bürger zu gewährleisten, aber eben auch ein funktionierendes Management von Fluchtbewegung, von Migration, was ja nochmal ein anderer Bereich dann ist, auch schlicht und ergreifend aufrechtzuerhalten. Ich glaube, wenn wir da sagen, das ist alles unmöglich zu sichern und das können wir alles nicht machen, dann ist es wirklich eine Absage an jegliche staatliche Gestaltungsmöglichkeiten. Und da würde ich sehr, sehr, sehr vorwarnen in der jetzigen Situation.
Aber ich sage ja nicht, dass man nichts machen soll. Also das finde ich ist dann auch zu einfach. Innerhalb Europas braucht man keine Schlepper, um über irgendeine Grenze zu kommen. Da muss man einfach durch den Wald laufen. Wenn da ein Zaun ist, braucht man eine Leiter, dann kann man darüber laufen, dann kann man Asyl beantragen. Das wird, glaube ich, eben auch teilweise zur Ablenkung benutzt, so zu tun, als eines irgendwie die Schlepperbanden, die jetzt dazu führen, dass irgendwie jemand nach Deutschland kommt. Wenn man sich praktisch diese Zurückweisung vorstellt, dann gibt es eine Grenzkontrolle in Deutschland, die sagt, nein, jetzt wird zurückgewiesen und dann auf der anderen Seite ja eine Kontrolle in Polen. Die sagen aber, Moment mal, ihr müsst doch erstmal im Dublin-Verfahren gucken, welcher Mitgliedstaat zuständig ist. Wir sind ja nicht automatisch für Leute zuständig, die bei euch angekommen sind. Woher wissen wir denn überhaupt, dass die schon mal in Polen waren? Wissen wir ja alles gar nicht. Dann greift sie ja irgendwo an der Grenze, vielleicht im Grenzgebiet auf. Und deswegen wird das in der Praxis dann nicht so einfach. Ich möchte aber noch mal sagen, es ist in der Tat am Ende so komplex, dass ich glaube, also ich könnte jetzt 200 Maßnahmen, die man machen könnte, die aus meiner Sicht Dinge verbessern würden.
Das wäre zeitlich ein bisschen schwierig.
Runterrattern. Das wäre zeitlich ein bisschen schwierig. Also nur um zwei zu nennen, beispielsweise, dass wir bei aller Diskussion um Schwerstkriminelle und wie können wir dafür sorgen, dass sie hier keine Zukunft haben und keine Gefahr sind, ja, und vielleicht sie abschieben. Können wir nicht auf der anderen Seite mal sagen, dass diejenigen, die sich nicht zu Schulden kommen lassen, die hier arbeiten, dass die bleiben können? Also dass man nicht am Ende über die Abschiebung von Straftätern spricht, Gesetze verschärft und das trifft dann die Leute, die hier eine Ausbildung machen oder als Fliesenleger arbeiten. Also sowas wäre doch zum Beispiel mal ein Weg. Und das andere ist, ich glaube, bei der Anerkennung von Abschlüssen, bei der Bürokratie, bei der Arbeitsaufnahme, zum Beispiel bei den ukrainischen Geflüchteten. Niemand kann mir erklären, warum eine ukrainische Lehrerin hier nicht gerade in den Schulen dazu beitragen kann, dass die ukrainischen Kinder besser betreut sind und dass sie, also da gibt es tausend Sachen und ich würde mir vorstellen, um das mal zu einer Forderung zusammenzubinden, wir brauchen ein Expertengremium, das uns mal wirklich an 300 Stellen sagt, was könnt ihr als Regierung jetzt hier machen? Und dann finde ich, sollte dieses Expertengremium einen Bericht machen, Vorschläge, und damit muss sich dann der Bundestag beschäftigen, damit wir nicht diese populistischen Vorschläge
Wir sind quasi am Ende der Sendung und ich würde gerne noch eine Schlussfrage an Sie beide stellen, die aber mit der Bitte um eine kurze Antwort, Frau Dupont. Wenn das Asylrecht in irgendeiner Form erhalten bleiben soll, was muss man tun? Oder glauben Sie, dass das Asylrecht am Ende vielleicht sogar an der Realität auch ein Stück weit scheitern wird?
Ich Ich glaube, dass wir zumindest als Ausgangsbasis dafür einmal anerkennen müssen, dass wir eine Herausforderung in Deutschland haben. Es gibt sehr viele unterschiedliche, wie man so schön sagt, Mixed Flows. Ja. Es ist einmal die Frage Integration der Ukraine, wo im Übrigen die Regierung die Möglichkeiten ja hat, weil sie an der Macht ist und gestalten kann. Expertengremium wäre ich ehrlicherweise auch. Wir haben viele, die wir auch für eine Paktbehandlung immer wieder zu Rate gezogen haben. Wir haben einen Sachverständigenrat Migration. Also es ist nicht so, dass wir jetzt zu wenig Expertengremien haben, die uns sagen könnten, was man machen könnte. Ich glaube, dass am Ende klar sein muss, dass wir eine Herausforderung haben, die in der Kombination von Fluchtbewegung, von irregulärer Migration, von Ukrainern, denen wir versprochen haben, dass wir sie versorgen und unterbringen, übrigens zu Recht versprochen haben, dass wir sie versorgen und unterbringen, auch weil im Übrigen das erste Land, das von der Ukraine aus erreicht werden konnte, in Sicherheit erreicht werden konnte, ein Land der Europäischen Union war. Ja, also es gab gute Gründe, warum wir das damals so gemacht haben. Am Ende hängt es aber alles an den Kapazitäten, die dafür dann auch zur Verfügung gestellt werden müssen. Denn sonst kommen wir in die Situation, dass der Frust in den Schulen, in den Kindergärten, in den Arztpraxen, im Gesundheitssystem an unterschiedlicher Stelle sich so aufbaut, dass es zu einer Herausforderung wird, die am Ende möglicherweise dann auch das Asylrecht insgesamt unter Druck bringt.
Das war nicht wirklich kurz. Das können Sie jetzt unter Beweis stellen, dass Sie es kürzer können. Wie ist das mit dem Asylrecht? Wird es bleiben?
Es gerät unter Druck, wenn die demokratischen Parteien aufhören zu erklären, warum es eigentlich eine Situation ist, in der wir stolz darauf sein können, Menschen in Not zu helfen, in der viele Geflüchtete inzwischen auch essentieller Bestandteil des Systems sind, in dem wir leben. In Thüringen, glaube ich, mehrere hundert syrische Ärzte arbeiten dort in den Arztpraxen, in den Krankenhäusern. Also würde man sagen, wir wollen die alle nicht, dann würde das Gesundheitssystem noch viel eher zusammenbrechen. Und was ich dann zum Schluss noch sagen wollte, ist, wir haben jetzt viel über Europa und Deutschland geredet. Wenn wir wirklich Lösungen wollen, dann müssen wir eigentlich früher anfangen und dafür sorgen, dass zum Beispiel die Orte, wo die meisten syrischen Geflüchteten sind, Libanon, Jordanien, Türkei, auch dabei unterstützt werden, dass sie dort Perspektiven haben, die syrischen Geflüchteten, was Gesundheitsversorgung, Bildung und auch Unterbringung angeht. Das wäre mir lieb, dass wir darüber nicht immer erst anfangen zu reden, wenn die Leute auf Schlauchbooten sitzen, sondern ein bisschen früher, weil dann können wir auch Migration so steuern, dass es gut funktioniert.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese intensive Diskussion. Ich nehme an, das Thema wird uns weiter begleiten. Sehr komplex, haben Sie beide gesagt, und wird uns weiter begleiten, weil es wird Flucht auch immer geben, wie Sie gesagt haben, Frau Dupont. Herzlichen Dank, Herr Marquardt. Herzlichen Dank, Frau Dupont. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden zum Thema Migration. Morgen um 22.15 Uhr an dieser Stelle sehen Sie die Phoenix-Runde. Ich wünsche Ihnen noch viele gute Informationen bei Phoenix am heutigen Abend. Bleiben Sie uns gewogen. Thank you.